Ja, das müssen wir noch ein bisschen üben. Lasst uns jetzt noch vor der Predigt gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 1. Chronik 28, die Verse 1 bis 13. Und David versammelte nach Jerusalem alle Oberen Israels, nämlich die Fürsten der Stämme, die Obersten über die Ordnung, die dem König dienten, die Obersten über 1000 und über 100, die Vorsteher über die Güter und Herden des Königs und seiner Söhne, sowie die Kämmerer, die Helden und alle angesehenen Männer. Und der König David stand auf und sprach: Hört mir zu, meine Brüder und mein Volk. Ich hatte mir vorgenommen, ein Haus zu bauen als Ruhestätte für die Lade des Bundes des Herrn und für den Schemel der Füße unseres Gottes und hatte mich angeschickt, es zu bauen. Aber Gott ließ mir sagen: Nicht du sollst meinen Namen ein Haus bauen, denn du bist ein Kriegsmann und hast Blut vergossen. Nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt aus meinem Vaters ganzem Hause, dass ich König über Israel sein sollte, immer da. Denn er hat Juda erwählt zum Fürsten und im Stamm Juda meines Vaters Haus. Und unter meines Vaters Söhnen hat er an mir Gefallen gehabt, dass er mich zum König machte über ganz Israel. Und von allen meinen Söhnen, denn der Herr hat mir viele Söhne gegeben, hat er meinen Sohn Salomo erwählt, dass er sitzen soll auf dem Thron des Königtums des Herrn über Israel. Und er hat zu mir gesagt: Dein Sohn Salomo soll mein Haus und meine Vorhöfe bauen, denn ich habe ihn mir erwählt zum Sohn, und ich will sein Vater sein und will sein Königtum bestätigen ewiglich, wenn er daran festhält zu tun, nach meinen Geboten und Rechten, wie es heute geschieht. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und auf eure Kinder nach euch für alle Zeiten vererbt. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. So sieh nun zu, denn der Herr hat dich erwählt, dass du ein Haus baust als Heiligtum. Sei getrost und richte es aus. Und David gab seinem Sohn Salomo einen Entwurf für die Vorhalle des Tempels und für seinen Bau, seine Gemächer und Obergemächer und inneren Kammern und für den Raum des Gnadenthrones. Dazu Entwürfe für alles, was ihm durch den Geist in den Sinn gekommen war. Für die Vorhöfe am Hause des Herrn und alle Gemächer ringsum, bestimmt für die Schätze im Haus Gottes und für die Schätze der geheiligten Gaben. Und für die Ordnung der Priester und Leviten und für alle Geschäfte und Geräte des Dienstes im Hause des Herrn. Amen.
Was für eine Versammlung muss das gewesen sein? Diese ganzen vielen Leute, Leiter, Führer aus dem Volk Israel. Die Geschichte, die wir gerade eben gehört haben, ist geschehen kurz vor dem Lebensende von David. Da hat er all diese Leute zusammengerufen. Er war ungefähr 70 Jahre alt, wenn ich mich richtig erinnere. Ich war zwar nicht dabei gewesen, aber vom Studium her. Und wir hören hier in diesen Versen, die wir gerade eben vom Alexander gehört haben, sozusagen letzte Worte des David. Worte, wo er gesagt hat: So habe ich gelebt. Das habe ich für andere getan. Auf diese Art und Weise habe ich Gott verehrt. Und das hat bleibenden Wert. David, das kann man hier in diesen Versen feststellen als Zusammenfassung von all dem, was wir über David in den letzten Wochen und Monaten uns angeschaut haben. David hat dreierlei gelernt. Und weil er diese drei Dinge gelernt hat, deswegen wird er im Alten Testament und auch im Neuen Testament immer wieder genannt als jemand, der ein Mann nach Gottes Herzen ist. Gott sagt, dass er ist ein Mann nach meinem Herzen. Was sind das die drei Dinge, die David gelernt hat? Das erste ist der Segen unerfüllter Wünsche. Der Segen unerfüllter Wünsche. Die ersten Verse machen das ziemlich deutlich. Manfred Siebald hat ein Lied geschrieben, das fängt so an: Geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen, geh in seinem Frieden, was auch immer du tust. Geh unter der Gnade, hör auf seine Worte, bleib in seiner Nähe, ob du wachst oder ruhst. Das beschreibt das Leben des David ganz gut. Was kann das bedeuten? Bei David hat es zunächst mal bedeutet, mit Gottes Nein zu leben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ganz am Anfang wurde gesagt, dass David sagte, ich habe eigentlich vorgehabt, einen Tempel zu bauen für Gott. Aber er hat Nein gesagt. Großartiger Plan. Echte Hingabe. Und dann wird das von Gott nicht unterstrichen, sondern durchgestrichen. Hast du sowas schon mal erlebt? Du hast dein Bestes gewollt. Und dann wurdest du furchtbar enttäuscht. Nicht, weil die anderen so schlimm waren, sondern furchtbar enttäuscht, weil Gott das nicht unterstrichen hat, sondern durchgestrichen. Manche werden dabei sogar verbittert. Manche sagen, wenn das so ist, wenn ich alles einsetze und es kommt doch nichts zustande, dann ist es vernünftiger aufzugeben. Ich weiß nicht, was bei den Einzelnen der Grund dafür ist, aber Paulus nennt uns im Philipperbrief im 3. Kapitel, im 18. Vers, einen Grund, der bei vielen da ist. Er sagt, das sind viele, die dabei gewesen sind bei der Sache Jesu. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Und warum? Auf Englisch heißt es wunderschön, this world is a limit of their horizon. Ihr Horizont wird begrenzt durch das, was auf dieser Welt geschieht und was in dieser Welt wichtig ist. Und im 20. Vers fährt Paulus dann fort und sagt, aber wir sind anders. Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind Himmelsbürger. Und deswegen können wir mit Gottes Nein leben. Der David hat man den Eindruck, obwohl Gott Nein gesagt hat, der hat sich noch sehr viel mehr eingesetzt, als er das vorher getan hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal ausgerechnet habt, was der David da zusammengetragen hat. Steht nicht hier, sondern ein paar Kapitel früher in 1. Chronik 22 im 14. Vers. Da wird festgestellt, David hat 13,5 Milliarden, nicht Millionen, sondern Milliarden an Gold zusammengetragen. 7,5 Milliarden an Silber wert. Die Kaufkraft war mindestens 50 bis 100 Mal so viel, weil das natürlich damals viel mehr wert gewesen ist als heute. Nun, wir müssen das nicht unbedingt, ich denke auch nicht, dass wir so viel gebraucht haben hier für das Gemeindezentrum, war ein kleines bisschen billiger als das. Aber das Interessante ist, dass nicht nur bei David es so gewesen ist, sondern dass der Bibel deutlich gemacht wird, vor allen Dingen im Neuen Testament, dass wir auch in Gottes Sache investieren sollen. Ich spreche jetzt nicht über das Opfer, das haben wir ja gerade eben schon eingesammelt, sondern ich spreche darüber, dass wir investieren sollen in diesen Tempel Gottes, in die Gemeinde Gottes. Im Epheserbrief, im 2. Kapitel, wird es am Schluss dieses Kapitels so gesagt. Ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht mehr länger Fremde und Gäste, das sind wir damit gemeint. Ihr gehört mit zum Volk Gottes und seid in Gottes Hausgemeinschaft aufgenommen. Ihr seid in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Der Schlussstein aber ist Jesus Christus. Er hält das ganze Gebäude zusammen und durch ihn wächst es zu einem heiligen Tempel, der ganz und gar von dem Herrn bestimmt ist. Dafür sind wir da, dass wir mit investieren in dieses Haus Gottes. Natürlich stellt man sich die Frage, wenn man so eine Geschichte liest wie die vom Lebensende und diesem großen Ziel von David, warum hat Gott eigentlich Nein gesagt? Ich kann das nicht jetzt in dem konkreten Fall 100% sagen, obwohl hier natürlich ein Grund mit angegeben ist. Aber der Punkt ist einfach der, dass ich davon überzeugt bin, dass das auch geschehen ist, damit David geistlich wächst. Im Neuen Testament werden wir darauf hingewiesen, im 2. Korintherbrief spricht Paulus darüber, im 12. Kapitel, er sagt, ich habe ein großes Problem in meinem Leben. Ich habe Gott immer wieder darum gebeten, dass er das zur Seite nimmt, damit ich ihm besser dienen kann. Und er hat zu mir gesagt, das ist 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade genügt für dich. Meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Und dann folgert Paulus etwas, was die wenigsten von uns so tun würden. Er hat gesagt, deshalb freue ich mich über meine Schwachheit. Deswegen bin ich dankbar für all diese Sachen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich wirklich stark. Ich denke, das ist etwas, was David gelernt hat, der Segen unerfüllter Wünsche. Und er hat noch etwas anderes festgestellt. Er hat festgestellt, ich bin erwählt von der Liebe Gottes, erwählt durch sein Gefallen. Und mir geht es in erster Linie darum, dass ich zu seiner Freude diene. Genügt dir das? Oder hättest du lieber noch ein paar andere Sachen mit dazu? Anders gesagt, bist du froh, dass du einen Platz hast im Plan Gottes? Vielleicht denkst du jetzt um alles in der Welt, wieso sollte ich einen Platz haben im Plan Gottes? Der hat doch andere Dinge zu tun, als da auf mich zu achten. In dem gleichen Brief, den ich eben erwähnt habe, den Epheserbrief, schreibt Paulus ganz am Anfang, Gott liebte uns schon, bevor er die Welt schuf. Für ihn gehörten wir mit Christus zusammen, vor aller Zeit. So hat er uns dazu erwählt, sein Volk zu sein und heilig und fehlerlos in Liebe vor ihm zu stehen. Dafür sind wir da. Deswegen wünsche ich dir das, dass der Herr dir hilft, den Segen unerfüllter Wünsche zu ergreifen und dennoch froh oder gerade deswegen froh voranzugehen. Das war das Erste, was der David gelernt hat, der den Segen unerfüllter wünschte. Das Zweite, in den nächsten Versen ab Vers 8, den Segen ungeteilten Wollens, den Segen ungeteilten Wolles. David hat es gekennzeichnet, sein ganzes Leben, dass er sich völlig Gott hingegeben hat. Das war Zentrum von allem, was er getan hat. Und deswegen ermahnt er hier auch die anderen vollmächtig. Ich ermahne euch nun vor ganz Israel, sagt er im 8. Vers. Er leitet das Volk an und die Führer. Und der Grund dafür ist nicht, weil er Amtskompetenz hat, weil er der König ist und die sowieso auf ihn hören müssen, sondern der Grund ist wirklich der, dass er selber jemand gewesen ist, der sich völlig Gott zur Verfügung gestellt hat. Solche Leute braucht Gott. Solche Leute übrigens braucht auch die Gemeinde. Im Hebräerbrief im 13. Kapitel heißt es: Vergesst eure Gemeindevorsteher nicht, die euch Gottes Botschaft früher verkündet haben. Erinnert euch daran, wie sie gelebt haben und gestorben sind. Folgt dem Beispiel, das sie euch mit ihrer Glaubenstreue gegeben haben. Das wird meistens nicht unbedingt gelesen. Die Leute lesen lieber den nächsten Vers, der heißt: Jesus Christus ist dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Aber das andere stimmt auch, dass wir solche Leute brauchen in unseren Gemeinden, die ein Vorbild sind für andere. Das andere, was mit dazugehört, dass David sich so ganz Gott zur Verfügung gestellt hat, steht im nächsten Vers, dass er nicht nur Gott erkannt hat, sondern dass er ihm gedient hat. Und das aus vollem Herzen und mit einem willigen Geist. Das ist ja die Zusammenfassung dessen, was Christsein eigentlich sein soll, nach dem, was Jesus gesagt hat im Matthäusevangelium: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit all deinen Kräften. Das hat er David ausgelebt. Mir ist da etwas aufgefallen. Und ich möchte die Frage stellen: Von welchem Gott reden wir eigentlich? Wenn ihr das Alte Testament durchgelesen habt, dann wisst ihr, dass an sehr vielen Stellen immer wieder gesagt wird: Das ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott, der David sagt zu seinem Sohn Salomo nicht: Du hast diene dem Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, sondern er sagt zu ihm: Du sollst dem Gott deines Vaters dienen. Ich möchte eine ganz persönliche und direkte Frage stellen: Kannst du deinen Gott, deinen Kindern, deinen Enkeln, deinen Verwandten, deinen Freunden empfehlen? David hat es getan. Diene meinem Gott, dem, den ich gedient habe, mein ganzes Leben lang. Und dann sagt er dem Salomo praktisch das, was wir öfters mal singen. Er sagt zu ihm: Jetzt ist die Zeit zu bauen. Du bist derjenige, der diesen Auftrag hat. Das bedeutet anpacken, festbleiben, handeln, das umsetzen, was Gott haben möchte. Ein Weg mit ganzer Hingabe. David hat es vorgelebt in seinem ganzen Leben, dass mein ganzes Leben ein Heiligtum wird. Es geht hier nicht nur darum, dass ein Heiligtum gebaut wird, sondern dass ich das darstelle in meinem Leben. Sind wir nur halbherzige Vorbilder oder vermitteln wir unseren Anvertrauten, denen, mit denen wir zusammen sind, dass bei Jesus Christus Erfüllung ist? Paulus hat es einmal in einer Art und Weise gesagt, dass ich mich gefragt habe: Wie kann man das nur so sagen? Wie kann jemand nur so eingebildet sein, Anführungsstrichen? Im 1. Korintherbrief, im 11. Kapitel, sagt er: Folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Beispiel Jesu Christi folge. Der Paulus konnte das sagen, weil er so gelebt hat. Können wir das auch sagen? Ich wünsche dir, dass Gott dir hilft, nicht nur den Segen von einem unerfüllten Wünschen zu nutzen, sondern auch den Segen ungeteilten Wollens zu erleben und andere damit anzustecken. Und dann ist da noch etwas Drittes in den Versen, die wir vorher, wo wir nur einen kleinen Teil davon gelesen haben, der Rest dieses Kapitels, und es ist der Segen unbeirrten Wandels. Der Segen unbeirrten Wandels. David ist unbeirrt vorangegangen. Trotz all der Höhen und Tiefen, hat auch eine ganze Reihe von Tiefpunkten erlebt in seinem Leben, zum Teil seine eigene Schuld, zum Teil Schuld von anderen. Wie konnte das eigentlich, dass er so unbeirrt vorangegangen ist, trotz all den Problemen, vielleicht noch größere, als wir manchmal haben? Ich denke, der Grund dafür, das war seine Gemeinschaft mit dem Herrn. Und ich würde dich das direkt fragen, ist dir das wichtiger als alles andere? Diese Gemeinschaft mit dem Herrn, dem David war das offensichtlich der Fall. Was folgt aus so einer Gemeinschaft? Einmal bei David war das, dass er den Bau geplant hat, den Bau des Tempels. In der Bibel wird es immer wieder gesagt, dass Gott uns den Weg zeigt. David hat ja das hier direkt gesagt, Gott hat mir diesen Plan gegeben für den Tempel und ich gebe dir den jetzt. Gott hat es schon im Alten Testament zugesagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Und er sagt es gleich im Neuen Testament. Als die Jünger ziemlich erschüttert sind, weil Jesus sagt, ich werde euch verlassen, sagt er zu ihnen, aber das ist gut für euch. Denn ich werde euch jemanden anders schicken, der bei euch ist alle Zeit und der euch hilft und der euch leitet, der praktisch euch hilft, den Plan auszuführen, den Heiligen Geist. Es ist gut, das zu wissen, dass wir nicht alles selber machen müssen, sondern dass Gott da ist und uns hilft. Und dann kommen eine ganze Reihe von Versen, wir haben die jetzt nicht gelesen, da geht es darum, um die ganzen Dinge, die da im Tempel benutzt werden, damit der Gottesdienst ordentlich gefeiert werden kann und gut ist. Und das schließt dann ab mit den Worten, David hatte all das in den Einzelheiten schriftlich niedergelegt, wie es ihm vom Herrn eingegeben worden war. Ich habe gerade eben gedacht, das ist fast wie im Manual, nur dass es nicht unbedingt vom Herrn eingegeben worden ist. Aber da steht auch fast alles drin, was man so in der Gemeinde braucht. Und David hat es im Blick auf den Tempelgottesdienst getan. Ich habe mir aufgeschrieben, feiere lebendige Gottesdienste, darum ging es hier. Und ich stelle mir die Frage, so manchmal, wie feiern wir unsere Gottesdienste? Feiern wir sie nur so, wie es uns gefällt? Es gibt leider sehr viele Gemeinden inzwischen, auch in unserer Kirche in Klammer geschrieben, wo es beim Gottesdienstfeier in erster Linie um eine gute Show geht. Darum ging es dem David nicht. David wollte, dass ein Gottesdienst gefeiert wird, der so ist, wie Gott sich den vorstellt, nicht so, wie wir uns den vorstellen. Im Römerbrief im 12. Kapitel, da spricht Paulus davon, wie so ein Gottesdienst aussehen soll. Er sagt, das ist ein vernünftiger, das ist der richtige, das ist der logische Gottesdienst, wie er wirklich aussehen sollte. Und er sollte so sein, er sollte lebendig sein, heilig und Gott wohlgefällig. Sollte ein Opfer sein, ein lebendiges Opfer. Das bedeutet für mich, das ist ein Gottesdienst und nicht nur jetzt als Gruppe, sondern auch als Einzelner, dass ich Gott diene, nicht erst am Rande des Grabs, sondern schon ein bisschen früher, wenn ich noch genügend Leben in mir habe. Er soll heilig sein. Es bedeutet abgesondert. Es bedeutet rein sein. Und er sollte Gott gefallen. Was für ein Gottesdienst gefällt eigentlich Gott gut? Einer, wo man Lieder aus den letzten 50 Jahren singt oder Lieder aus den letzten 500 Jahren oder Lieder aus den letzten 5 Jahren. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir Gott ganz zur Verfügung stellen. Das ist der Gottesdienst, der Gott gefällt. Und da hebt sich eigentlich nur eine Frage, die David letztendlich durch sein Leben dem Salomo gestellt hat und auch uns stellt. Und das ist, bist du dazu bereit, Gott dich ganz zur Verfügung zu stellen? Und dann fasst er das alles zusammen für seinen Sohn und sagt, sei mutig und sitze auf die Hilfe Gottes und setze auch auf die Hilfe unserer Leute, der Führer hier. Also muss nicht alles allein machen, Alexander. Das ist das Gute daran. Gott hat uns seinen Geist gegeben, damit wir ihm in rechter Weise dienen können. Und wir können, sollen das gegenseitig miteinander einander ermutigen und einander helfen. Nochmal aus dem Epheserbrief, ein paar Kapitel weiter, im 5. Kapitel, im 19. Vers, sagt Paulus zu den zum Gottesdienst, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt. Singt und dankt dem Herrn von ganzem Herzen. Ich glaube, man dient Gott, wenn es um den Gottesdienst geht und auch ums eigene Leben, vor allem im Lied. Und ich möchte die Frage stellen, was von all diesen Dingen hier, die im Leben des Davids sichtbar wären, was kannst du davon weitergeben? Ich meine es nicht einfach das Wiederholen, sondern deswegen, weil es in deinem Leben sichtbar ist. Ist da wirklich etwas, das Bestand hat? Etwas, das Wert hat? Etwas, das anderen für die Zukunft mit Gott hilft? Ich wünsche dir, dass Gott dir hilft, den Segen so eines unbeirrten Wandels zu erleben und an deine Freunde, an deine Bekannten, an deine Familie, an alle, mit denen zu tun hast, zu vermitteln. Vor ein paar Tagen habe ich einen Anruf bekommen aus den Vereinigten Staaten. Und ein Freund sagte mir, dass einer unserer frühen Pastoren hier im deutschen Bezirk verstorben ist. Und dann hat er etwas gesagt, was mich ein bisschen überrascht hat. Er hat gesagt, das war eigentlich kein Superstar, der Pastor. Ich habe das an einige von unseren Pastoren weitergegeben, weil ich vermutet habe, dass sie das noch nicht wussten. Der erste, den ich angerufen habe, hat gesagt, weißt du was? Als ich noch gar kein Nazarener gewesen bin, da hat er mich angesprochen. Er hat mir gezeigt, was Gemeinde bedeutet. Er hat mir geholfen, Pastor zu werden und in der Kirche zu dienen. Ich bin so dankbar für ihn und sein Vorbild. Der Nächste, den ich angerufen habe, hat zu mir gesagt, weißt du, als ich so am Anfang vom Dienst stand, da war ich in einer Gemeinde, da ging es wirklich so ein bisschen drunter und drüber und ich wusste nicht, was ich machen soll. Die einen sagten das, die anderen sagten das. Und er hat mir geholfen, um durch diese Situation durchzukommen. Er hat mich ermutigt. Und ich kann das selber sagen, dass er mir auch den Weg gewiesen hat, mir einen Hinweis gegeben hat, an dieser oder an jener Stelle und ein wunderbarer Freund gewesen ist. Ehrlich gesagt, der David war ein bisschen anders. Der David war ein Superstar. Das ist gar keine Frage. Aber entscheidend war nicht, dass David ein Superstar war. Entscheidend war, dass er Gottes Segen vermittelt hat und dass er froh vorangegangen ist. Entscheidend war, dass er andere damit angesteckt hat, dass er seinen Freunden, dass er dem Volk Gottes das vermittelt hat. So ist Gott. Und ich wünsche dir, dass die Leute mal das von dir sagen. Du Willi, du Manfred, Susanne oder wer immer auch sonst. Der ist jemand gewesen, der unter der Gnade Gottes gelebt hat. Das ist jemand, der im Segen Gottes gelebt hat. Das ist jemand, der im Frieden Gottes gelebt hat und die auch wirklich weitergegeben hat. Ich denke, das war das Entscheidende im Leben des David. Und ich wünsche es mir immer mehr und ich wünsche es euch, dass das in uns, in unserem Dienst sichtbar wird. Wollen wir miteinander beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir unter deiner Gnade gehen dürfen. Wenn es nur auf uns ankommt, dann ist Hopfen und Malz verloren. Aber wir danken dir dafür, dass du uns deine Gnade schenkst, dass du immer wieder neu bei uns bist, dass du uns hilfst, mit dir voranzugehen. Und schenke du, dass wir nicht nur deinen Segen empfangen, sondern dass wir deinen Segen weitergeben an unsere Familien, an unsere Freunde, an die Nachbarschaft, an die Gemeinde, dass etwas sichtbar wird davon, wer du bist und was für ein wunderbarer Herr du bist. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Amen.